Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen, mein Name ist Rainer Brandes. Die Menschen in Afghanistan haben heute einen neuen Präsidenten gewählt. Klingt nach demokratischer Routine, ist es aber nicht. Es gab Anschläge, viele Wahllokale hatten gar nicht geöffnet. Der Schluss, den der ehemalige deutsche Diplomat Norbert Heinrich Holl heute im Deutschlandfunk gezogen hat, mag drastisch sein, zeigt aber, wie prekär die Lage dort ist.
Im Grunde genommen sind alle gescheitert mit dem Versuch, ein irgendwie westlich organisiertes System in Afghanistan zu etablieren. Ich hatte in meiner Zeit in Afghanistan einen sehr klugen Gesprächspartner, das war Brahimi, der ja auch für die Vereinten Nationen in Afghanistan gearbeitet hatte. Er sagte einmal zu mir, Afghanistan, am besten baut man einen Cordon sanitaire um dieses Land und überlässt es seinem eigenen Schicksal.
Das Fazit des deutschen Diplomaten Norbert Heinrich Holl. Wir überlassen Afghanistan nicht seinem Schicksal, sondern berichten, wie der Wahltag heute verlaufen ist. In den USA gibt es wieder eine neue Wende in der Whistleblower-Affäre. Der Sondergesandte für die Ukraine ist zurückgetreten. In Deutschland bewaffnet sich die rechtsradikale Szene immer stärker. Und ein Jahr nach dem schweren Erdbeben auf Sulawesi fragen wir, wie geht es den Überlebenden? Morgen wählt Österreich. Im Hintergrund lassen wir den wahrscheinlich skurrilsten Wahlkampf der jüngeren Geschichte Revue passieren. Mörsergranaten auf Kunduz, ein Sprengsatz in Kandahar, mehrere Dutzend Verletzte im ganzen Land. Es soll auch Tote gegeben haben. Trotzdem schreibt eine Nachrichtenagentur heute von einem relativ ruhigen Wahltag. In Afghanistan gelten eben andere Maßstäbe. Bernd Muschborowska berichtet.
Fast 10 Millionen Afghanen waren heute dazu aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Doch längst nicht alle registrierten Wähler konnten ihre Stimme abgeben. Aus Sicherheitsgründen blieben hunderte Wahllokale geschlossen. Die Taliban hatten mit Anschlägen gedroht und die Bevölkerung aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Vor einigen Wahllokalen in verschiedenen Städten explodierten Sprengsätze, unter anderem in Kabul, Jalalabad und Kandahar. Es soll Tote und Verletzte gegeben haben. Offizielle Zahlen liegen noch nicht vor. Zehntausende Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Auf den Straßen in Kabul und den Provinzhauptstädten gab es Checkpoints der Armee und vor den Wahllokalen wurde jeder durchsucht, bevor er seine Stimme abgeben konnte. In Dasht-e-Brachi, einem Stadtteil von Kabul, in dem mehrheitlich Hazara leben, die häufig Ziel von Terroranschlägen sind, gab Tamana Frotan ihre Stimme ab. Wir haben immer Angst, große Angst. Aber wenn wir über unsere Zukunft entscheiden können, dann lassen wir uns von den Taliban nicht einschüchtern. In Kandahar streckten Hiatullah und Sedikullah, zwei junge Männer, stolz und voller Hoffnung, ihre blau gefärbten Finger in die Fernsehkameras. Ich habe heute für meinen Kandidaten gestimmt und ich hoffe, er gewinnt und bringt unserem Land Frieden und Sicherheit. Ich habe für einen Kandidaten gestimmt, der sich für unser Land einsetzt und uns dauerhaften Frieden bringt. Wie groß die Wahlbeteiligung tatsächlich war, steht noch nicht fest. Aber viele junge Wähler haben ihre Stimme abgegeben, darunter einige zum ersten Mal, wie Samira Naziri. Auch die junge Frau erwartet, wie viele andere, vom nächsten Präsidenten vor allem Sicherheit und Frieden. Ich erwarte von meinem Kandidaten, dass er dafür sorgt, dass wir alle in Sicherheit leben können. Und er sollte Frieden mit den Taliban erreichen, einen dauerhaften Frieden. Präsident Ashraf Ghani und Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah gelten als die aussichtsreichsten Kandidaten. Beide gaben am frühen Morgen gleich nach Öffnung der Wahllokale ihre Stimme ab. Im Blitzlichtgewitter der Kameras appellierte Ghani an alle, für transparente Wahlen zu sorgen. Frieden ist der größte Wunsch unserer Nation und diese Wahlen werden uns die Legitimation verschaffen, für Frieden zu sorgen. Ich rufe alle Staatsbürger dazu auf, für transparente Wahlen zu sorgen und Betrug zu unterbinden. Das ist die Pflicht jedes Afghanen. Aus vielen Regionen des Landes wurden Unregelmäßigkeiten und organisatorische Mängel bei der Wahl gemeldet. In einigen Wahllokalen sollen die Wählerlisten nicht oder nur unvollständig vorgelegen haben. Auch mit den biometrischen Geräten, mit denen Wahlbetrug verhindert werden sollte, soll es Probleme gegeben haben. Am 18. Oktober soll das Ergebnis des ersten Wahlgangs vorliegen. Sollte dann keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erreicht haben, gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden mit den meisten Stimmen.
Die Afghaninnen und Afghanen haben einen neuen Präsidenten gewählt. Aus dem ARD-Studio Neu-Delhi berichtete Bernd Muschborowska. Um 7:05 haben wir auch einen Kommentar dazu. Die US-Demokraten erhöhen den Druck auf Präsident Donald Trump. In der Affäre um das umstrittene Telefonat mit Volodymyr Zelensky, dem Präsidenten der Ukraine, laden sie nun mehrere Zeugen vor. Einer davon ist Kurt Volker, Sondergesandter für die Ukraine. Und der tritt prompt zurück. Sebastian Hesse erklärt uns das alles.
Die Nachricht kam wenige Stunden, nachdem bekannt wurde, dass Volker vom Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses vorgeladen werden soll. Der Diplomat, der auch mal US-Botschafter bei der NATO war, ist zu Beginn der Trump-Präsidentschaft vom damaligen Außenminister Rex Tillerson eingesetzt worden. Der Sonderbotschafterposten ist ein Ehrenamt. Der amerikanischen Öffentlichkeit bekannt wurde Kurt Volker erst diese Woche, weil sein Name in dem Beschwerdeschreiben des Whistleblowers an einer Stelle erwähnt wird. Demnach soll der Sondergesandte einen Tag nach dem viel diskutierten Telefonat in Kiew mit Präsident Zelensky zusammengekommen sein. Nicht nur Volker, sondern auch Gordon Sondland, der amerikanische EU-Botschafter. Der Whistleblower berichtet, die beiden US-Diplomaten hätten die Führung in Kiew dabei beraten, wie sie mit Trumps Bitte umgehen könnten. Der Bitte aus dem Telefonat, eine Untersuchung der Geschäfte von Bidens Sohn Hunter auf den Weg zu bringen. US-Medienberichten zufolge soll Volker auch eine Begegnung zwischen Rudy Giuliani, Trumps persönlichem Anwalt, und einem Berater von Präsident Zelensky arrangiert haben. Giuliani recherchiert bereits seit dem Frühjahr, inwieweit es bei den Geschäftsbeziehungen von Hunter Biden in der Ukraine zu Korruption gekommen ist und inwieweit Joe Biden sein Amt als Vizepräsident unter Obama missbraucht hat, seinen Sohn vor entsprechenden Ermittlungen zu schützen. Die Trump-Regierung verkauft das Trump-Zelensky-Telefonat als Teil ihrer Bemühungen, der Ukraine bei der Korruptionsbekämpfung zu helfen. Die oppositionellen Demokraten sehen darin einen Amtsmissbrauch. Sie unterstellen Trump, dass es um Wahlkampfmunition gegangen sei. Joe Biden gilt derzeit als der wahrscheinlichste demokratische Herausforderer Trumps bei der Wahl im kommenden Jahr.
Der amerikanische Sondergesandte für die Ukraine ist zurückgetreten. Sebastian Hesse berichtete aus Washington. Und noch einmal schlechte Nachrichten für Donald Trump, aber gute Nachrichten für Migrantenkinder. Ein US-Bundesgericht hat entschieden, dass Kinder nicht dauerhaft eingesperrt werden dürfen. Katharina Wilhelm.
Im Oktober sollte eigentlich eine Neuregelung starten, mit der Migrantenkinder unbegrenzt festgehalten werden könnten, bis über ihre Asylanträge entschieden wird. 19 Bundesstaaten und die Hauptstadt Washington hatten Klage gegen die Pläne der Regierung eingelegt und nun Recht bekommen. Eine Bundesrichterin im Staat Kalifornien untersagte die Neuregelung. Demnach dürfen Minderjährige maximal 20 Tage lang festgehalten werden. Der Umgang mit jungen Migranten ist in den USA bereits mehrfach Gegenstand juristischer Auseinandersetzungen zwischen einigen Bundesstaaten und der Trump-Regierung gewesen. Im August erst hatte ein Berufungsgericht in San Francisco entschieden, dass Migrantenkinder in Auffanglagern ein Mindestmaß an Hygiene zugestanden werden muss. Seit 2018 hatte die Trump-Regierung zudem einige tausend Kinder und Eltern voneinander an der US-mexikanischen Grenze getrennt. Auch dieses Vorgehen musste die Regierung stoppen.
Katharina Wilhelm berichtete aus Los Angeles. Diese Zahlen sind beunruhigend. Die Sicherheitsbehörden finden immer häufiger Waffen bei Rechtsextremen in Deutschland. Das hat das Bundesinnenministerium auf Anfrage der Linkspartei mitgeteilt. David Zayons.
Über 1000 Waffen hat die Polizei im vergangenen Jahr bei Rechtsextremen registriert. Im Jahr davor waren es nur rund 680. Ein steiler Anstieg. Die Waffen wurden im Zusammenhang mit rechtsmotivierten Straftaten gefunden. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums handelt es sich etwa um Faustfeuerwaffen, Kriegswaffen, Schreckschusspistolen, Stichwaffen oder Pfefferspray. Nach Kenntnis des Ministeriums haben fast 800 Rechtsextremisten in Deutschland eine waffenrechtliche Erlaubnis. Der Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft zeigt sich alarmiert. Er spricht von einer massiven Aufrüstung und Bewaffnung der rechtsradikalen Szene. Ihr gehe es um die Einschüchterung der Gesellschaft. Teile der Szene wollten sogar einen Bürgerkrieg, so der Experte. Das Bundesinnenministerium berichtet auch von Schießübungen von Rechtsextremisten. Der größere Teil davon finde im europäischen Ausland statt.
Aus Berlin berichtete David Zayons. Prag, 30. September 1989. In der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland harren Flüchtlinge aus der DDR aus. Auf den Gängen, im Garten, überall. Und dann kommt Hans-Dietrich Genscher, der Bundesaußenminister, und sagt diesen einen Halbsatz, den seither wohl jeder in Deutschland kennt. Gleich werden wir ihn auch wieder hören. Wie gesagt, der Stichtag ist eigentlich erst übermorgen, doch am Wochenende lässt es sich besser feiern. Und so hat die Botschaft in Prag schon heute zum fröhlichen Gedenken geladen. Kilian Kirchgessner war für uns dabei.
Beschwingte Musik beim Fest der Freiheit, ein erleichtertes Aufatmen beim Blick 30 Jahre zurück. Mehr als 4000 DDR-Flüchtlinge drängten sich damals, teils wochenlang, in der deutschen Botschaft Prag, dort, wo heute die Musik spielt. Ein bisschen unwirklich sei es schon, sagt Christian Bürger, damals einer der DDR-Flüchtlinge.
Die Erinnerung, die lebt in uns und die können wir auch nie ablegen. Immer wenn dieses Thema irgendwo präsent wird, dann sehen wir uns wieder hier unten im Garten.
Der Garten der Botschaft war damals ein riesiges Zeltlager. Schlamm vom Septemberregen, dazu das Warten.
Das einzige Entscheidende für uns war immer das Ziel. Und alles andere musste vermieden werden, damit dieses Ziel niemals gefährdet wird. Und dafür haben wir alles getan und haben zusammengestanden und zusammengehalten.
Es waren die Tage, bevor der wohl berühmteste Halbsatz der deutschen Geschichte gesprochen wurde. Außenminister Hans-Dietrich Genscher trat auf den Balkon und sprach zu den DDR-Flüchtlingen, die im Garten ausharrten. Der Balkon der deutschen Botschaft, er ist das Ziel von vielen tausend Besuchern, die jetzt zum Fest der Freiheit nach Prag gekommen sind. Unter ihnen ist auch Rudolf Seiters. Damals war er im Kanzleramt zuständig für die DDR-Flüchtlinge, später wurde er Innenminister. Am 30. September 1989 stand er neben Hans-Dietrich Genscher auf dem Prager Balkon. Noch heute, sagt er, denke er oft an diesen Moment.
Natürlich der Jubel, den wir auf dem Balkon hörten, als wir in diesen verschlammten, nachtdunklen Garten blickten, wo die Gesichter gar nicht zu erkennen waren. Aber die Reaktion der Flüchtlinge, Freiheit jetzt für uns und unsere Kinder, war überwältigend. Und anschließend die Gespräche im Garten selber. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Tränen gesehen und ich selber hatte ja auch Tränen in den Augen.
Einer von denen, die damals auch dabei waren, ist Hans-Joachim Weber. Vor 30 Jahren war er als Diplomat in der Prager Botschaft tätig.
Wir waren ein gutes Team auch. Ja. Wir haben die Leute so behandelt, wie man Gäste behandelt. Es waren ja Gäste. In meinen Augen waren es eben Gäste.
Für die DDR-Flüchtlinge von einst ist das Fest der Freiheit jetzt nach 30 Jahren ein großer Treffpunkt, ein Ort der Wiedersehensfreude. Der frühere Diplomat Hans-Joachim Weber.
Ich habe hier heute bestimmt 30, 40 Menschen getroffen, die früher hier als Gäste waren. Familien, Freunde waren damals 5 Monate schwanger. Der ist der Sohn heute, 30 Jahre alt. Also es ist immer noch wie früher. Ich habe richtig Gänsehaut heute.
Rudolf Seiters, der frühere Innenminister, schlug bei den Gedenkfeierlichkeiten den Bogen in die Gegenwart. Mit Blick auf die Euphorie vor 30 Jahren wünsche er sich für heute vor allem eins.
Dass diese Stimmung des Aufbruchs und der Zuversicht wieder vorrangig das Bild Europas kennzeichnet, wo wir doch auch manche nationalen Egoismen verspüren.
Fest der Freiheit in Prag, von dort berichtete Kilian Kirchgessner. Eine Woche geht zu Ende, in der junge wie ältere Menschen auf der ganzen Welt für Klimaschutz demonstriert haben. Die Galionsfigur der Proteste, Greta Thunberg, hat allein in der kanadischen Stadt Montreal heute 500.000 Menschen angeführt. Dort wird wohl niemand fragen, wer ist Greta? In der Türkei fragen das schon viele. Klimaschutz, das ist dort kein wirklich großes Thema. Warum eigentlich? Karin Senz erklärt es uns.
Letzten Freitag in Kadıköy, einem Stadtteil auf der asiatischen Seite der Millionenmetropole Istanbul. Nur ein paar hundert Schüler und Eltern versammeln sich zum globalen Aktionstag für Klimaschutz. Ob es nur am strömenden Regen gelegen hat? Wohl kaum. Fragt man Istanbuler nach Greta Thunberg und ihre Fridays for Future-Bewegung, gibt's oft eine klare Antwort.
Jörg, hi.
Madam.
Jörg.
Noch nie davon gehört. Nö. Ja. Eine Frau mit blond gefärbten Haaren sitzt vor einem Geschäft und raucht eine Zigarette. Sie versucht, das Desinteresse an den Schülerprotesten und am Thema Klimawandel überhaupt zu erklären. Die Leute haben andere Sorgen. Da wirkt die Frage wie ein schlechter Witz. Denn die Menschen verdienen wenig, der Lebensstandard ist niedrig. Erstmal sollte man für mehr Wohlstand sorgen, bevor es um Plastiktüten und sowas geht. Für die Menschen ist wichtiger, über den Tag zu kommen. Präsident Erdogan hat mal gesagt, man wolle sein Land in seiner wirtschaftlichen Entwicklung ausbremsen durch Vorschriften zum Klimaschutz. In dem Fall sieht er die Türkei als Schwellenland, das es mit Fördergeldern zu unterstützen gilt. Ein älterer Herr schließt sich dem an.
Das hat ja was mit Industrialisierung zu tun. Es sind ja überwiegend die großen, starken Staaten, die imperialistischen Staaten, die die Welt verschmutzen, unserer Umwelt schaden.
Levent Kurnas leitet das Forschungszentrum Klimawandel an der Bosporus-Universität in Istanbul. Starkregen, Überflutungen, Hitzewellen und Dürre gibt es auch in der Türkei immer öfter. Davor könne man die Augen nicht verschließen. Vor allem in der Landwirtschaft muss sich was ändern, fordert er.
Wir bekommen Bananen aus Guatemala, das ist totaler Mist, Entschuldigung. Statt Bananen aus Anamur in der Türkei zu beziehen, wir gehen den falschen Weg.
Tatsächlich sind die klimatischen Bedingungen in der Türkei so, dass theoretisch fast alles angebaut werden kann, von der Kartoffel bis zum Tee. Die blonde Frau vor dem Istanbuler Laden erinnert sich noch, früher kamen Hauptnahrungsmittel wie Linsen und Kichererbsen von hier. Heute werden sie auch importiert. Kurnas sitzt in einem kleinen Büro an der Uni. Fördergelder für Klimaforschung gibt es so gut wie nicht. Überhaupt lege das Bildungssystem wenig Wert auf das Thema.
Nur in der 8. Klasse gibt es 3-4 Seiten über Klimawandel. Ja klar, reden auch mal Lehrer mit ihnen darüber. Aber sie haben dazu nicht mehr im Lehrplan. Wir produzieren kleine Videos und reden mit Schülern in verschiedenen Schulen. Das ist alles, was sie dazu kriegen. Aber das reicht nicht.
Der Professor ist mit Leidenschaft dabei. Er war auch letzte Woche draußen in Kadıköy beim Klimastreik, trotz Regen.
Wir brauchen so viele Gretas wie möglich. Jedes Haus braucht eine Greta, damit sie sich bei ihren Eltern beschweren können, die ja über die Ausgaben im Haus entscheiden. Denn die ganzen Kinder haben ja eigentlich nichts zu sagen. Sie können nur über die Erwachsenen was bewirken, über ihre Eltern, ihre Lehrer, über jeden, den sie treffen. Sie müssen sehen, dass sich daheim was ändert.
Die Türkei und der Klimaschutz, Karin Sens berichtete aus Istanbul. Wer alt genug dafür ist, wird den Namen Estonia wohl nie vergessen haben. Er steht für das größte Schiffsunglück Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute vor 25 Jahren versank die Fähre in der Ostsee innerhalb weniger Minuten. Sie war auf der Fahrt von Tallinn nach Stockholm. 852 Menschen ertranken. Und was das Schlimmste ist, bis heute weiß niemand genau warum. Carsten Schmiester.
Das Schlimmste ist, dass bis heute niemand sicher weiß, warum die Estonia unterging. Nur ein paar Minuten nach diesem dramatischen Notruf. Fest steht, dass die Bugklappe nachts in schwerer See abgerissen und viel Wasser in kurzer Zeit ins Schiff eingedrungen war. Die Estonia bekam Schlagseite, kenterte und ging kurz danach unter. 852 Passagiere und Besatzungsmitglieder ertranken, nur 137 überlebten. Unter ihnen besonders viele junge Männer, aber auch die Schwedin Sarah Hedrenius, damals 20 Jahre alt. Wir liefen auf der Außenseite des Rumpfes. Einer lachte, das sei ja wahnsinnig, wie damals auf der Titanic. Wir anderen lachten auch, nur um in der nächsten Sekunde wieder von der furchtbaren Angst übermannt zu werden. Man pendelte hin und her zwischen nicht glauben wollen und der Wirklichkeit. Sarah wurde gerettet und hatte wie die meisten Überlebenden lange Probleme mit dem R und Überlebten fertig zu werden. Warum bin ich noch da? Warum mussten so viele andere sterben? Das ist eine der vielen Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Sarah arbeitet heute als Expertin für Krisenbewältigung beim Roten Kreuz, hilft also anderen Menschen, die Ähnliches mitgemacht haben. Das hat auch ihr geholfen, die Trauer zu bewältigen, aber die Wut ist geblieben. Am schlimmsten findet sie, dass man die Leichen nicht geborgen hat. Selbst in ärmsten Ländern macht man das, um die Toten nach Hause zu holen. Das ist doch eine ganz menschliche Reaktion. Aber in Schweden hat man sich entschieden, das nicht zu tun, obwohl wir es gekonnt hätten. Auch die Unglücksursache ist bis heute unbekannt. Es gab Untersuchungen und Prozesse, aber keine Erklärung und offiziell deshalb auch kein Nee oder kein Nen Verantwortlichen. Stattdessen Theorien, Konstruktionsfehler, die Bugklappe sei zu schwach gewesen, vielleicht auch schlecht gewartet, oder Sabotage, ein in den Rumpf gesprengtes Loch weit unter der Wasserlinie, illegale Militärtransporte an Bord, Spione. Joko Allende aus Tallinn hat damals ihren Vater verloren. Es gibt noch immer Dokumente, sowohl in Estland als auch in Schweden, die nicht veröffentlicht sind. Solange das so ist, bleibt auch ein Verdacht. Ich glaube, die Menschen haben ein Recht darauf, alles zu erfahren. Noch ist der Meeresgrund um das Wrack, aber Sperrgebiet, Tauchen verboten. Alle Ostsee-Anrainerstaaten außer Deutschland haben ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Doch jetzt befasst sich ein estnisches Gericht mit der Beschwerde von mehr als 1000 Überlebenden und Hinterbliebenen der Opfer. Sie wollen erreichen, dass die 1997 ohne Ergebnis eingestellte Untersuchung wieder aufgenommen wird. Peter Örn ist ein schwedischer Estonia-Experte. Im Fernsehsender TV4 gab er der Beschwerde eine Chance. Es ist nicht unmöglich, dass sie zu neuen Tauchgängen zum Wrack führt, um alle Zweifel auszuräumen. Da wäre es ein natürlicher Schritt, auch sämtliche sterblichen Überreste Ertrunkener, die man dabei findet, zu bergen.
Schweden und Estland gedenken der 852 Menschen, die heute vor 25 Jahren bei der Estonia-Katastrophe in der Ostsee ertranken. Carsten Schmiester berichtete aus Stockholm. Und wir müssen nochmal an eine Katastrophe erinnern. Vor einem Jahr, da wurde die indonesische Insel Sulawesi erst von einem schweren Erdbeben und dann von einem Tsunami heimgesucht. Rund 4000 Menschen sind damals gestorben, aber noch immer haben 30.000 keine feste Wohnung. Holger Senzel ist für uns noch einmal hingefahren.
Brandung umspült die Babu Rahman Moschee. Der Tsunami hat ihr Betonfundament fortgerissen. Nun steht das Gebäude wie durch ein Wunder beinahe unversehrt tief im Sand. Bei Flut ist nur das Minarett zu sehen. Der Strand von Palu, früher bevölkert von Buden, Cafés, Händlern und Badenden, scheint ausgestorben. Die Menschen haben noch immer Angst vor dem Meer. Geschichten machen die Runden von Einwohnern, die Geister gesehen oder Hilfeschreie und Weinen gehört haben sollen. Vor einem Jahr war das Wehklagen allgegenwärtig in Palu. Kurz nach Sonnenaufgang an diesem 28. September erschütterte ein schweres Erdbeben die 340.000 Einwohnerstadt. Motorradfahrer wurden durch die Gegend geschleudert, Häuser und Geschäfte zerstört, Straßen rissen auf und schlugen Wellen. Das vierstöckige Merkur-Hotel stürzte ein und begrub 30 Gäste unter sich. Minuten später folgte der Tsunami. Eine gigantische Welle überflutete den Strand und die Stadt, riss Menschen, Autos, Bäume und Hütten mit. 3.700 Menschen starben an diesem Tag und 701 werden bis heute vermisst, vermutlich von der abfließenden Welle hinaus auf die See gerissen oder unter Schlamm begraben. Mit dem Ortsteil Petobo wurde eine ganze Kleinstadt verschluckt von der sogenannten flüssigen Erde. Ein seltenes Phänomen, bei dem sandiger Boden durch das Erdbeben instabil wird wie Wasser, nichts mehr trägt. Keine Häuser, Menschen, Fahrzeuge. Mit 5 anderen Gebieten Palus gilt Petobo heute als rote Zone, ungeeignet für menschliche Besiedlung. Ein alter Mann steht am Rand der schwarzbraunen Erde. Petobo ist für seine Familie zum Grab geworden. Die Leiche meiner Schwiegertochter konnten sie bergen. Aber meine Frau, meine Söhne und meine Enkel hat man nie gefunden. Sie liegen immer noch da unten, irgendwo unter der Erde. Der Wiederaufbau geht langsam voran. Viele Straßen sind auch nach einem Jahr noch von tiefen Rissen durchzogen. Häuser ohne Dächer, Fenster oder Türen erinnern an die Katastrophe. Aber auch äußerlich unversehrte Häuser sind verlassen, mit Brettern vernagelt gegen Plünderer. Eine Menge Geschäfte wurden aufgegeben, viele Menschen sind weggezogen, so wie Janti.
Mein Vater hat seinen Job verloren und bis heute keinen neuen gefunden. Für die, die in Palu geblieben sind, ist es schwer. Fast alle haben Angehörige verloren. Ich selbst arbeite in Makassar als Lehrerin. Es ist nicht schön, so weit weg von seiner Familie zu leben. Aber ich muss essen und Geld verdienen. Trotzdem bin ich überzeugt, alles wird gut.
Tatsächlich sinkt die Arbeitslosigkeit allmählich. Bis 2021, so die Stadtverwaltung, soll Palu wieder in altem Glanz blühen. Bis die Wunden der Menschen verheilt sind, wird es länger dauern. Und da bleibt immer die Angst vor dem nächsten Beben.
Ein Jahr nach dem Erdbeben auf Sulawesi leben immer noch Zehntausende in prekärer Lage. Holger Senzel berichtete. Wir haben jetzt noch den Sport für Sie und dafür begrüßen wir Klaas Rehse.
Schönen guten Abend. In der Fußball-Bundesliga hatte Leipzig zwar 65% Ballbesitz im Heimspiel gegen Schalke 04, musste sich am Ende aber dennoch geschlagen geben. Thomas Kunze.
Die Anfangsphase diktierte S04 durch überragendes Pressing und nach einem Eckball sorgte Sané per Kopf für die Gästeführung. Schalkes Keeper Nübel reagierte dann zweimal stark gegen Sabitzer und Forsberg und kurz vor der Pause erzielte Amin Harit per Strafstoß das 2:0 für Schalke. Nach dem Wechsel lauerten die Königsblauen dann auf Konter und nach knapp einer Stunde netzte Matondo zum 3:0 ein. Leipzig reagierte nochmal, Forsberg traf aus 18 Metern Entfernung. Am Ende aber blieb es beim 1:3 und das war dann auch nicht unverdient für Schalke 04.
Punktemäßig läuft es bei Borussia Mönchengladbach doch spielerisch, konnten die Fohlen noch nicht überzeugen. Heute, beim Spiel in Hoffenheim, gelang beides. Ein dreifacher Punktgewinn und spielerische Klasse. Philipp Sommer.
Gladbach marschiert. Hoffenheim stolpert weiter durch diese Bundesliga-Saison. Die TSG mit der zweiten 0:3 Heimpleite in Folge, weil der Mannschaft einfach die Qualität, vor allem im Angriffsspiel, fehlt. So gewinnen biedere Gladbacher durch die Treffer von Player vor der Pause, von Thuram und von Neuhaus nach dem Wechsel. Verdient, aber glanzlos in Hoffenheim. Die Gladbacher voll im Soll, was die Bundesliga angeht. Bei Hoffenheim wird es langsam ungemütlich.
SC Paderborn gegen Bayern München, da war die Favoritenrolle klar vergeben. Und dennoch taten sich die Münchner unerwartet schwer, was vor allem am engagierten Auftritt der weiterhin glücklosen Paderborner lag. Stefan Kaußen.
Was für ein überragendes Spiel in Paderborn. Der Aufsteiger verliert zwar mit 2:3 gegen die Bayern, aber hinten raus hauchdünn. Dabei hätten die Münchner zur Pause schon hochführen müssen. Hatten aber nur den Treffer von Gnabry. Dann das 2:0. Coutinho, alles schien klar. Aber Paderborn kam mit Pröger ran. Lewandowski mit einem Weltklasse-Tor. 3:1, alles schien wieder klar. Aber Collins machte noch einmal das 2:3 für Paderborn. Durchatmen am Ende bei den Bayern. Eng gewonnen in Paderborn, trotz großer Überlegenheit.
Seit dieser Saison dürfen Schiedsrichter Trainer mit Gelb verwarnen und sich auch mit Gelb-Rot auf die Tribüne schicken. Die Premiere eines solchen Farbenspiels mit Folgen in der ersten Liga gab es beim Spiel Mainz gegen Wolfsburg. Trainer Sandro Schwarz sah Gelb-Rot. Aus Mainz, Florian Winkler.
Bereits in der 9. Minute gingen die Gäste durch einen Kopfballtreffer von Marcel Tisserand in Führung. Mainz brauchte fast eine halbe Stunde, um ins Spiel überhaupt reinzufinden. Dann eine gute Kopfballmöglichkeit von Jean-Paul Boetius, dem Mainzer Mittelfeldmann. In der zweiten Halbzeit fiel den Mainzern dagegen aktuell wenig ein. Da brachte auch die Schlussoffensive gegen defensiv sehr gut stehende Wölfe nichts mehr ein. Am Ende sah sogar noch Mainz-Trainer Sandro Schwarz von Schiedsrichter Felix Brüch die gelb-rote Karte. Fünfte Saisonniederlage für Mainz 05. Nach zuletzt 3 Unentschieden feiert Wolfsburg die 3 Zähler.
Der FC Augsburg weist in dieser Saison mit 36% die geringsten Spielanteile auf. Bayer Leverkusen mit 70 die höchsten. Heute trafen die ungleichen Mannschaften aufeinander. André Siems war dabei.
Es war keine große Werbung für Fußball, was beide Teams in der ersten Hälfte gezeigt haben. Keine Ideen. Die Fans sind schon Minuten vor der Pause in Richtung Würstchenstände abgebogen und haben eine kuriose Szene verpasst. Pass Amiri in den Augsburger Strafraum und Niederlechner köpft zum 1:0 für Leverkusen ein. Ein klassisches Eigentor. In der zweiten Hälfte wurde es besser. Bayer hatte mehr Räume. Der FCA tat sich schwer und wurde zweimal bestraft. Volland und Havertz machten die Tore 2 und 3. Leverkusen gewinnt 3:0 gegen Augsburg.
Und im Abendspiel zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund steht es 1:0 für Werder Bremen, gespielt 8 Minuten. Mit einer schier unglaublichen 105 Kilometer Solofahrt ist Annemiek van Vleuten zum Rad-WM-Titel gerast. Für die deutsche Mannschaft gab es dagegen die nächste Nullnummer. Holger Gersker mit den Einzelheiten.
Schon 105 Kilometer vor dem Ziel verringerten sich die deutschen Chancen, als im Anstieg zum Lofthaus sowohl die Europameisterschaftsdritte Lisa Klein als auch die deutsche Meisterin Lisa Brennauer dem Tempo der Besten nicht mehr folgen konnten. Clara Koppenburg gelang das zwar, die 25-Jährige fuhr bis 40 Kilometer vor dem Ziel um die Medaillen mit, weiter reichten die Kräfte dann nicht. So war Lisa Brennauer aus dem Hauptfeld heraus als 9. beste Deutsche. Gewonnen hat vor hunderttausenden Zuschauern die Niederländerin Annemiek van Vleuten nach einem sage und schreibe 105 Kilometer langen Solo. Im Ziel waren es über 2 Minuten Vorsprung auf ihre Landsfrau und Titelverteidigerin Anna van der Breggen. Bronze gewann Amanda Spratt aus Australien.
Holger Gerska von der Radsport-WM. Und in der Formel 1, da findet an diesem Wochenende das Rennen in Sochi statt. Beim Qualifying gelang Charles Leclerc, dem 21-jährigen Ferrari-Piloten, der vierte Pole oder die vierte Pole in Serie. Sebastian Vettel startet nur von Rang 3. Und das war es mit Sport bis jetzt. Und um 10 nach 7 gibt es wieder mehr in Sport am Samstag.
Danke, Klaas Rehse. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.